HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Geht mein Flieger oder geht er nicht? Diese Frage stellen sich aktuell tausende Ryanair-Passagiere.
Come fly with me, let's fly away.
Also hat uns keiner was gesagt. Wir hoffen, dass wir fliegen können um 4:45.
Da hat Ryanair gepatzt und ist wirklich offenbar ganz kurzfristig vor die Wand gefahren.
Come fly with me, let's fly away.
Ja, auch wenn Ryanair einen Personalengpass abstreitet, scheint Pilotenmangel ein Grund für die Flugstreichungen zu sein.
Die Arbeitsbedingungen bei Ryanair lassen sich mit denen bei normalen Fluggesellschaften überhaupt nicht vergleichen.
So eine Insolvenz wie jetzt mit der Air Berlin, natürlich wird das dazu benutzt, um nochmal Raubbau an den Arbeitsbedingungen, an den Vergütungsbedingungen zu machen.
Das, was in unserer Branche tobt, ein Wettbewerb nicht nur der etablierten Fluggesellschaften, da haben wir keine Angst, sondern mit neuen Fluggesellschaften, die mit gänzlich anderen Strukturen antreten.
Wir haben eine völlig deregulierte Airline-Branche und 30% sind die Vergütungsbedingungen in dieser Branche in den letzten Jahren nach unten gegangen.
Wenn der Ryanair-Chef zugeben muss, dass seine Planung nicht funktioniert und deshalb jeden Tag zig Flüge gestrichen werden, also Passagiere stehen gelassen werden, dann klingt er nicht ganz so triumphierend wie sonst. Und sagt dennoch wohl nicht die Wahrheit, wenn nämlich stimmt, dass nicht Fehlplanung die Ursache ist, sondern fehlende Piloten. Die sollen in Scharen das weitersuchen, weil bei den Billiglinien nicht die Freiheit grenzenlos ist, sondern der Mangel. Wenn die Piloten beim Pleiteflieger Air Berlin lieber krank werden, als abzuheben, dann wohl auch, weil sie für sich persönlich keine Landebahn mehr sehen. Längst ist der Glanz des Berufsstandes verblasst, der kostenlose Service an Bord Geschichte, das Luftfahrtgeschäft im ruinösen Wettbewerb aufgerieben. Wobei, kann man das nicht auch anders sehen? Was unterscheidet Piloten letztlich von Busfahrern oder Lokführern? Warum soll es den Passagieren, die für 49 Euro von Frankfurt nach Malaga fliegen, besser gehen als den Fahrgästen im ICE, die für viel kürzere Strecken ein Vielfaches davon zahlen? Abgehoben. Der Luftkampf, der Billigflieger, der Tag in HR2 Kultur. Europas größte Fluglinie, die Airline, die die meisten Passagiere befördert, ist der irische Billigflieger Ryanair. Die Lufthansa hat Ryanair hinter sich gelassen und der Lufthansa rückt der Billigflieger jetzt auch noch im eigenen Heimathafen, nämlich in Frankfurt, auf den Pelz. Nicht mehr nur von Hahn aus Rheinland-Pfalz. Das machte Schlagzeilen und das machte Ärger. Derzeit aber macht Ryanair nicht mit Flügen Schlagzeilen und nicht der Konkurrenz Ärger. In den Schlagzeilen ist Ryanair, weil Flüge eben gestrichen werden. Und den Ärger haben die Kunden, die Passagiere. Stefanie Pieper aus dem ARD-Studio London.
And I saw when I opened the message, it was a text message, and it just said, very sorry, your flight FR5041 has been cancelled.
Dieser britische Passagier wollte eigentlich am vergangenen Freitag früh um 6.45 Uhr von Leeds nach Bratislava fliegen. Als er wenige Stunden vor dem Abflug eine SMS von Ryanair bekam, dachte er zunächst, es sei nur die Erinnerung einzuchecken. Doch dann musste er lesen, dass der irische Low-Cost-Carrier den Flug kurzerhand gestrichen hat. Ryanair schreibt auf seiner Internetseite, bis zu 50 Flüge pro Tag würden gecancelt. Allein heute sind es allerdings der offiziellen Liste zufolge 56 Verbindungen, darunter auch die von Frankfurt-Hahn nach Ibiza, Mailand-Malpensa und Porto sowie die von Hamburg nach Manchester. Bislang hat Ryanair nur die Flugstreichungen bis einschließlich Mittwoch veröffentlicht. Die Airline will jedoch 6 Wochen lang Strecken canceln. Mehrere hunderttausend Passagiere sind demnach die Leidtragenden und Millionen weitere verunsichert. Ryanairs Facebook-Seite und auch Twitter quillt über von Kommentaren wütender Kunden, die nie wieder dort buchen wollen. Die Einschätzung des Luftfahrtexperten Julian Bray.
Dies ist nicht nur ein PR-Desaster, sondern ein enormes Desaster im Betriebsablauf und im Marketing. Jemand muss das jetzt in den Griff kriegen und endlich die Details zu allen Annullierungen veröffentlichen.
Zunächst hatte Ryanair die Flugstreichungen damit begründet, dass man pünktlicher werden wolle. Nachdem es in den ersten beiden Septemberwochen mehrfach Verspätungen gab als üblich. Später dann schob die Airline eine andere Erklärung hinterher. Man habe betriebsintern das Urlaubsjahr umgestellt, von April bis März auf Januar bis Dezember. Und das habe dazu geführt, dass bis Jahresende besonders viele Piloten noch ihren Urlaub nehmen. Für das plötzliche Tohuwabohu in den Dienstplänen könnte auch das umstrittene Beschäftigungsverhältnis der Piloten eine Rolle spielen. Das meint etwa der Luftfahrtkorrespondent der BBC, Dominic Greaves.
Nur ein Teil der Piloten ist angestellt bei Ryanair. Andere werden über eine Agentur einen Vertragspartner angeheuert. Und es ist sehr schwierig, dieses Personal zu kontrollieren, wenn man es nicht direkt beschäftigt.
Noch dazu hat der Billigkonkurrent Norwegian nach eigenen Angaben allein in diesem Jahr 140 Piloten von Ryanair abgeworben. Ein Experte der deutschen Beratungsfirma Airborne mutmaßt, dass Ryanairs Gebaren auch mit der Insolvenz von Air Berlin zusammenhängen könnte. Die Iren wollten womöglich Maschinen in der Hinterhand haben für den Fall, dass kurzfristig Slots von Air Berlin frei werden. Für undurchsichtig hält das Ganze der Reisejournalist Simon Calder.
Ich versuche noch herauszukriegen, was eigentlich dahinter steckt. In der Tat gibt es bis Ende Oktober eine hohe Flugnachfrage und Piloten dürfen nur eine bestimmte Zahl von Tagen arbeiten und brauchen Ruhepausen. Aber es ist außergewöhnlich, dass allein das zu so vielen Flugstreichungen führt.
Verbraucherschützer in Europa weisen auf die Rechte der Betroffenen hin. Die Ryanair-Passagiere müssen entweder das Flugticket erstattet bekommen oder kostenlos umgebucht werden, notfalls auf eine Konkurrenz-Airline. Darüber hinaus haben sie ein Anrecht auf Entschädigung. 250 Euro für die Kurzstrecke, 440 Euro für die Mittelstrecke.
Und diese Entschädigung dürfen sie dann einklagen in Irland. Viel Spaß dabei. Manchmal kann Billigfliegen teuer werden. Mir hat ein Kollege erzählt, dass sein Billigflug nach Hamburg in Oslo geendet ist und er dort leider selber sehen musste, wie er weiterkam. So viel zum Umgang mit den Passagieren. Kommen wir später noch einmal darauf zurück. Jetzt aber erst einmal ein bisschen mehr Aufklärung darüber, wieso nicht nur bei Air Berlin Flüge ausfallen, wenn die Piloten das Aus vor Augen plötzlich reihenweise krank werden, sondern auch bei Europas größter Fluggesellschaft, bei Ryanair. Gerald Wissel, Gründer und Direktor von Airborne Consulting in Hamburg, einem Luftfahrtberatungsunternehmen. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Es gibt verschiedene Erklärungsversuche für die seltsamen Flugausfälle bei Ryanair, die ja reihenweise waren in den vergangenen Tagen. Der Billigkonkurrent Norwegian hat gesagt, wie eben gehört, das liege daran, dass Ryanair die Piloten weglaufen. Ihr Consulting-Unternehmen Airborne wurde eben auch zitiert mit einer etwas anderen Theorie. Wie sieht die genau aus?
Also bevor ich vielleicht die Theorie nochmal erläutere, glaube ich nach wie vor, dass so ein bisschen die Wahrheit wie immer in der Mitte liegt. Die Theorie sieht eigentlich relativ einfach so aus, dass wir der Meinung sind, dass sich Ryanair auf ein mögliches Grounding von Air Berlin vorbereitet und dafür entsprechende Ressourcen, also sprich Flugzeuge, aber eben auch Crews vorhalten muss. Allerdings muss man vielleicht einmal kurz aushalten und nochmal fragen, warum eigentlich nach wie vor ein Grounding möglich wäre bei Air Berlin.
Genau, das würde ich jetzt als nächstes auch fragen. Also Grounding bedeutet, die Pleitegesellschaft kann nicht mehr fliegen, die Flugzeuge bleiben am Boden.
Ja, was wir wissen ist, dass Air Berlin ja schon seit längerer Zeit lediglich am Tropf von der Etihad gehangen hat, finanziellen Zuschüssen, ohne dass es gar nicht mehr möglich wäre. So, als dann der Konkurs eingeleitet wurde, Etihad die Gelder sozusagen zurückgezogen hat, die Bundesregierung eingestiegen mit 150 Millionen Überbrückungskredit, der aber bekanntlich auch nur noch bis maximal Ende September reichen wird. Selbst wenn eine Entscheidung jetzt im Gläubigerausschuss am 21. September und dann nachher im Aufsichtsrat am 25. September für eine Teilzerschlagung von Air Berlin stattfindet, also sprich, Teile gehen an Lufthansa, EasyJet, an die Muttergesellschaft von British Airways, an Niki Lauda, wie auch immer, dann ist das Thema eben noch nicht durch, sondern diese Entscheidung wird vorläufig fallen oder vorbehaltlich fallen, zum einen einer Prüfung, einer wettbewerbsrechtlichen Prüfung, aber wir gehen auch davon aus, dass der ein oder andere Bieter noch klagen wird oder sagt einstweilige Verfügung, weil er sich ungerecht behandelt fühlt, weil das Verfahren vielleicht nicht richtig war, bis hin zu der Fragestellung, die nach wie vor offen ist, ob es sich um einen Betriebsübergang handelt, ja oder nein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir rechnen damit, dass es noch eine ganze Weile, also sprich Monate dauern wird, bis eben dieser Deal tatsächlich vollzogen werden kann. Und dann steht eben die Frage, wer bezahlt denn noch weiterhin den Flugbetrieb? Also wer hält die Air Berlin in dieser Zeit eigentlich noch am Leben?
Ich würde mal nach Berlin gucken, vielleicht die Bundesregierung, die dann nach der Wahl ganz frei ist, weil sie dann nur noch amtiert und bis zur nächsten Bundesregierung das verwalten kann. Aber könnte ja sein, dass es so kommt, wie Sie sagen. Aber wenn die Slots von Air Berlin dann neu vergeben werden, denn das ist ja die Folge dieses Groundings, also dass die nicht mehr fliegen können, weil ihnen das Geld ausgeht, dann ist doch das Ganze überhaupt nicht mehr so viel wert wie jetzt, oder?
Nein, das stimmt nicht. Also im Grunde haben alle Beteiligten, ob jetzt Lufthansa, EasyJet oder Ryanair, Interesse an den Start- und Landerechten, an den sogenannten Slots. Mhm. Nur um diese Slots zu bedienen, die nachher wieder verteilt werden. Übrigens, die Verteilung wird so erfolgen, dass eben diejenigen, die diese Strecke aktuell noch nicht bedienen, eben bevorrechtigt werden gegenüber anderen, die diese Strecke schon bedienen. Also um diese Slots überhaupt bekommen zu können, brauche ich Flugzeuge und Crew. Und die haben natürlich keine Airline auf dem Hof stehen. So ist die Strategie jetzt von Lufthansa und auch von EasyJet, sich eben in die Leasingverträge einzusteigen. Das sind auch die Flugzeugtypen, die durchaus passen. Aber für Ryanair passen eben diese Flugzeugtypen nicht. Die haben auch andere Konditionen, das wissen wir nun auch, ob es jetzt nun bei den Mitarbeitern gilt, aber eben auch bei den Leasingverträgen, sodass sie das Ganze natürlich gerne mit ihren eigenen Konditionen und Verträgen abdecken wollen. Und in dem Falle brauchen sie eben relativ zügig Flugzeuge. Ich schätze mal, sie müssen, um wirklich attraktive Strecken entsprechend auch in Deutschland, Europa bedienen zu können, bis zu 30, 40 Flugzeugen, die sie benötigen. Nach meinen Schätzungen nehmen sie jetzt gerade mal 10 Flugzeuge aus der aktiven Operations raus und wir sehen ja jetzt schon, was das im Grunde für einen Trubel bedeutet. Müssen Sie sich vorstellen, nehmen wir mal, es kommt zum Grounding, nehmen wir mal einen Ryanair, möchte die Slots bedienen, müssten sie quasi ad hoc 40 Flugzeuge aus der aktiven Operations rausnehmen. Und da vermute ich einfach, dass man jetzt sozusagen das eine, nämlich die Notwendigkeit, bestimmte Crews in den Urlaub zu schicken, weil einfach in der Hochsaison Sommer eben die Zeiten bis zur Gänze ausgelutscht sind, dass man das sozusagen verbindet, jetzt aber auch schon damit, dass man eben die Operations so, sagen wir mal, gestaltet, dass eben Kapazitäten für einen solchen möglichen Fall vorrätig sind.
Gestaltet ist ein schönes Wort dafür, dass die Passagiere einfach stehen gelassen werden. Richtig. Zum Abschluss bitte ich Sie nochmal um einen Blick zurück. Warum ist Air Berlin eigentlich pleite und Ryanair fliegt weiter? Die anderen Billigflieger sind ja auch nicht pleite.
Ja, so ganz vergleichbar ist es nicht. Also Ryanair verfolgt natürlich eine sehr konsequente, sehr strikte Strategie mit all seinen Konsequenzen und natürlich dem, was Sie eben auch beschrieben beziehungsweise wie wir es im Beitrag gehört haben. Und das muss man eben sagen, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, eben auch sehr erfolgreich. Das sehen wir auch. Bei Air Berlin war es so, Air Berlin war sehr erfolgreich als, ich sag mal, Mallorca-Shuttle, haben wir immer gesagt, eben im touristischen Bereich auf die großen Strecken bezogen und ist damit groß geworden. Die Probleme aus meiner Sicht begannen einfach damit, dass man irgendwann gesagt hat, wir wollen eben mehr haben, wir wollen eben wie eine kleine Lufthansa sein, wir wollen Geschäftsreisende bedienen, wir wollen Langstrecke machen, wir wollen in einer Luftfahrtallianz mitwirken, bis hin eben dann auch zu der Entscheidung für die Etihad eben auch noch Fiederverkehre zu machen. Und wenn man sich das einfach in so einer langen Kette in der Vergangenheit mal anguckt, dann war eine Entscheidung nach der anderen im Grunde ein Schritt eben in genau die Situation, die wir heute haben. Also mit anderen Worten wäre Air Berlin aus meiner Sicht mehr wieder bei dem Ursprünglichen geblieben, glaube ich, würden wir heute nicht miteinander telefonieren.
Gerald Wissel, Gründer und Direktor von Airborne Consulting in Hamburg, einem Luftfahrtberatungsunternehmen. Recht herzlichen Dank. Abgehoben. Dankeschön. Der Luftkampf, der Billigflieger, der Tag in HR2 Kultur. Und hier geht es jetzt um einen ganz anderen Luftkampfausschnitt aus Alexandre de Saint-Exupérys Nachtflug.
Mittlerweile war der Kurier von Patagonien dicht an das Gewitter herangekommen und Fabien gab den Gedanken auf, es zu umgehen. Es schien ihm zu ausgedehnt, denn das Flackern der Blitze zog sich bis tief ins Land hinein und enthüllte immer neue Wolkenburgen. Er wollte versuchen, unten durchzukommen und, wenn sich das Übel anließ, umkehren. Er las seine Höhe ab, 1700 Meter. Er presste die Handflächen gegen das Steuer, um die Zahl zu verringern. Der Motor vibrierte sehr stark und das Flugzeug zitterte. Fabien fühlte sich wie von unsichtbarem Bergsturz bedroht. Es handelte sich vermutlich um ein örtliches Gewitter, denn Trelew, die nächste Station, meldete dreiviertel bedeckten Himmel. Es galt also, höchstens 20 Minuten in dieser schwarzen Masse auszuhalten. Dennoch schlug ihm das Herz. Nach links geneigt gegen die Wucht des Windes spähte er nach den ungewissen Scheinen, die auch in der verhülltesten Nacht noch umgehen. Aber selbst davon war nichts zu gewahren. Er entfaltete einen Zettel des Funkers. »Wo sind wir?« Fabien hätte viel darum gegeben, wenn er es gewusst hätte. Er antwortete, »Ich weiß nicht. Wir durchqueren ein Gewitter nach dem Kompass.« »Ich weiß nicht, ob ich durchkommen werde. Fragen Sie, ob es rückwärts noch schön ist.« Die Antwort bestürzte ihn. Comodoro meldet, Rückkehr nach hier unmöglich. Sturm. Die ungewöhnliche Gewalt der Offensive begann ihm zu dämmern, die sich da von der Kette der Anden herab gegen das Meer wälzte. Ehe er die Städte noch erreichen würde, würde der Zyklon sie verschlingen.
Ausschnitt aus Alexandre de Saint-Exupérys Nachtflug. Es war eine durchaus erwartete Meldung, sie kam aber dennoch nicht zur rechten Zeit, zumindest nicht für die Bundesregierung. Die Meldung, dass Air Berlin pleite ist. Muss das jetzt noch sein? So kurz vor der Wahl werden die gedacht haben. Die Reaktion der Bundesregierung war trotz Wahlkampf prompt und einhellig. Eine Überbrückungskredit war ganz schnell gefunden, 150 Millionen, verhinderte, dass Air Berlin die Flugzeuge nicht mehr starten lassen konnte. Das Grounding, von dem wir schon gesprochen haben, trotz Insolvenz. Eine Rettungsaktion, die nach Wettbewerbsverzerrung riecht, sagen alle außer Lufthansa, für Lufthansa, sagen deren Konkurrenten, soll die Pleitebraut ja auch mit Steuergeldern schön gemacht werden. Isabel Reifenrath über die Politik und die Airline, die den Namen der Hauptstadt trägt.
Einen nationalen Champion auf dem deutschen Flugmarkt wünscht sich Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Und auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypris wünscht sich, dass Air Berlin an Lufthansa verkauft wird. Wünschen kann sich jeder Minister viel, nur entscheiden werden die Insolvenzverwalter. Oder nimmt die Bundesregierung doch mehr Einfluss auf den Verkauf von Air Berlin, als sie zugeben möchte? Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Katharina Dröge, wirft Dobrindt vor, er habe den Sinn und Zweck von Wettbewerb nicht verstanden. Und ihr scheint, die Bundesregierung betreibe Lobbyarbeit für eine Übernahme durch Lufthansa. Zypris und Dobrindt versuchten es zuletzt immer mit Relativierungen. Dobrindt sagte, als er nach dem aktuellen Stand gefragt wurde,
es gibt mehrere Verhandlungen, die parallel geführt werden. Die bekannte ist die mit der Lufthansa. Es gibt weitere Airlines, mit denen Air Berlin in Verhandlungen ist. Aber es ist Aufgabe von Air Berlin, darüber zu reden.
Mit dem 150-Millionen-Kredit wollte die Bundesregierung zunächst sicherstellen, dass jeder deutsche Urlauber wieder nach Hause fliegen konnte. Außerdem geht es um 8.000 Arbeitsplätze. Lufthansa hat versprochen, alle Air Berlin-Mitarbeiter zu übernehmen, wenn auch nur zu den Konditionen ihrer Billigtochter Eurowings. SPD-Chef Martin Schulz unterstützte den staatlichen Kredit. Er betonte, wie wichtig es der SPD sei, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. FDP-Chef Christian Lindner hingegen griff die Bundesregierung scharf an. Die Staatshilfen seien vermeidbar gewesen. Air Berlin habe so viele Strategiewechsel und Verluste hinter sich, da sei es keine Überraschung, dass die Golfstaaten-Airline Etihad abgesprungen sei. Wenn es nach Lindner gegangen wäre, hätten die gesunden Teile von Air Berlin schon viel früher verkauft werden müssen. Tatsächlich war Etihad schon mit Lufthansa im Gespräch, nur wurde aus ihrem Deal nichts. Lufthansa war am Ende nicht mehr interessiert an einer Zusammenarbeit mit Etihad. Sie will vor allem Eurowings stärken. Sie hat jetzt schon die gestrichenen Air Berlin-Flüge in die Karibik übernommen. Air Berlin war ihr stärkster Konkurrent. Nur könnten kartellrechtliche Probleme entstehen, vor allem an den Flughäfen in Düsseldorf und Berlin. Bundesverkehrsminister Dobrindt sieht das Problem nicht.
Die Kartellfrage stellt sich jetzt so nicht, weil es ja keinen Übergang von Air Berlin komplett an Lufthansa geben wird, sondern es geht ja um Unternehmensteile, die an Lufthansa gehen, andere Unternehmensteile. Dafür gibt es weitere Interessenten.
Die Teilung von Air Berlin scheint schon beschlossene Sache zu sein. Dabei wird die Entscheidung erst am Montag nach der Bundestagswahl verkündet. Katharina Dröge von den Grünen findet das Datum ein bisschen merkwürdig. Als wolle man die Entscheidung nicht mehr vor der Wahl öffentlich machen, schreibt sie. Und zu Zypris Versprechen.
Insbesondere geht es uns auch darum, dass die Arbeitsplätze für die Beschäftigten möglichst vollständig erhalten bleiben.
Die Grünen-Abgeordnete Dröge glaubt nicht, dass die Arbeitsplätze durch den Verkauf an Lufthansa gerettet werden können. Im Gegenteil, das sei langfristig schlecht für Arbeitnehmer und Verbraucher. Schon jetzt sind die Preise der Lufthansa-Flüge gestiegen.
Es geht also mal wieder um die Arbeitsplätze, sagen die Politiker. Das sagen sie immer gerne, im Wahlkampf noch lieber als sonst. Und es geht am Ende dann mal wieder wahrscheinlich doch nicht ganz so viel, wie vorher gesagt worden ist. Am Ende werden viele der Mitarbeiter von Air Berlin sich einen neuen Job suchen müssen, selbst wenn die Airline ordentlich zerteilt und von den anderen geschluckt wird in den Teilen. Unsichere Zeiten vor allem für das Bodenpersonal. Aber auch bei den Piloten glänzen oft nur noch die Abzeichen auf den Schultern und an den Ärmeln. Alexander Remmler, Flugkapitän im Ruhestand und deshalb hoffentlich für ein paar offene Worte gut und hier zu uns ins Studio gekommen. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie sind Flugkapitän bei Lufthansa gewesen und hatten einen von diesen Verträgen, in denen stand, dass Sie mit 60 in den Ruhestand zu gehen haben. Sie wurden dann gegangen, haben mit anderen Kollegen zusammen dagegen geklagt, erfolgreich geklagt. Aber so eine Klage dauert ja. Das heißt, Sie hatten 2 Jahre Zeit, was anderes zu machen und woanders zu fliegen und Sie sind zu Billig-Airlines gegangen, kann man das so sagen?
So kann man das sagen, ja.
Charterer gewesen, ja?
Genau.
Und haben jetzt die Möglichkeit, den Job bei Lufthansa mit dem Job bei den Charterern, bei den Billig-Airlines zu vergleichen. Was ist der Unterschied?
Also aus höchstpersönlicher Ansicht, ich muss etwas ausholen, schwer zu vergleichen die Operation eines Netzcarriers, nämlich Lufthansa, der also einen sogenannten Feeder-Service zu bestimmten Hubs
also durchführt. Also zuführende Flüge.
Zuführende Flüge bei Lufthansa in dem Falle jetzt Frankfurt und München hauptsächlich, mit einem, ich bleibe bei der Vokabel Billig-Carrier, der primär eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung nur anbietet. Das hat eine ganz andere planerische Konsequenz, wenn ich eben zwei Punkte nur miteinander verbinden will, als wenn ich heute tatsächlich einen Flug ausfallen lasse und muss gucken, wie kriege ich jetzt die 40 Gäste, die von Hamburg über Frankfurt nach Los Angeles fliegen wollen, tatsächlich dahin. Also von daher gesehen ist das eine ganz andere Operation, die Lufthansa bzw. die Billigflieger durchführen. Für uns wiederum,
Heißt in diesem Fall die Piloten?
Vom Grundsatz her als Pilot ist es so, dass sie verantwortlich sind für die sichere Flugdurchführung. Das ist bei Lufthansa nicht anders als bei Ryanair oder bei Air Berlin oder wem auch immer. Das ist die grundsätzliche, die primäre Aufgabe. Dass sich dieses Bild im Laufe der Zeit völlig gewandelt hat, ist eine andere Sache, das stimmt. Wichtig ist zu wissen, dass bei einem Netzcarrier wie Lufthansa viele periphere Aufgaben abgegeben worden sind an, ich sage es jetzt mal scherzhaft, Subunternehmer. Das sind Lufthansa-interne, eigene Abteilungen, die hier zuarbeiten. Das heißt also, wenn wir irgendwo landen heute, bekommen wir von all diesen Teilen die entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt und können auf der Basis dieser Unterlagen dann eine neue Entscheidung fällen. Wenn man hergeht und bei einem Billig-Carrier nun fliegt, dann sieht die Welt ein klein wenig anders aus. Dann kommen sie an Plätze, wo man diesen Service überhaupt nicht bieten kann. Das zur Folge hat, dass also bei Ihnen als dem Piloten alles zusammenläuft.
Nämlich das heißt, zum Beispiel?
Sie berechnen Ihren eigenen Wegebericht. Das heißt, Sie geben also ein, wie sitzen die Gäste an Bord, wie sind die Fracht verteilt an Bord und dann berechnen Sie das. Natürlich alles computerunterstützt und vermeintlich eigentlich damit unendlich sicher. Nichtsdestotrotz, der Mensch ist der größte Fehlerfaktor an Bord. Das wissen wir. Deswegen muss das doppelt gerechnet werden. Und wenn zwei unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, fangen Sie von vorne an. Mhm. Will heißen, Sie stehen unter einem enormen Zeitdruck, denn ein Flieger, der am Boden steht, gewinnt oder verdient kein Geld. Der muss so schnell wie möglich wieder umgedreht werden. Und dann kommen Sie an irgendeinen Platz nennen wir es Sofia oder in der Türkei, von mir aus nach Hatay, und müssen den Flieger in 40 Minuten umdrehen. Das heißt, er muss gereinigt, gesäubert werden. Viel bleibt hier interessanterweise bei der Crew hängen. Die Cabin Crew säubert ihn in der Kabine. Wir im Cockpit sind mit den Flugvorbereitungen. Was tanken wir? Wie können wir die Beladung machen? Die muss abgesprochen werden mit den oftmals rudimentär englisch sprechenden Personen dann abgewickelt werden. Das hat zwar immer funktioniert irgendwie, aber es ist eine hochgradig stressige Angelegenheit, weil sie permanent hinterherrennen.
Das ist, wenn Sie so viele Nebenarbeiten machen, die eigentlich Sie als Lufthansa-Kapitän nicht gewohnt waren. Hatten Sie nie Bedenken, dass es auch an die Sicherheit geht, dass der Stress vielleicht Sie auch irgendwas mal übersehen lässt?
Sie stellen die richtige Frage. Genau das ist der entscheidende Punkt. Wenn Sie heute sich vorstellen, dass Sie von A nach B fliegen über 2-3 Stunden, dann ist das nicht damit getan, dass man da drin sitzt, einen Autopilot anschaltet und sich dann um nichts mehr kümmert und entspannt sich zurücklehnt. Sie sind permanent aktiv. Und dann kommen Sie an irgendeinen Flughafen, landen dort. Die Landung beginnt in aller Regel etwa 30 Minuten vor dem Aufsetzen bereits mit den entsprechenden Vorbereitungen. Sie müssen gucken, wo ist der andere Verkehr, kann ich mich entsprechend zeitgerecht dahinter einsortieren. Das koordinieren Sie dank der Hilfe der Fluglotsen natürlich. Und dann sind Sie am Boden und dann heißt es, in 40 Minuten muss ich wieder los. Mhm. Und das ist eine ernstzunehmende Bedrohung, hätte ich jetzt fast gesagt, eine ernstzunehmende Belastung der Leute, die auch im Cockpit sitzen, weil ein Moment der Entspannung eigentlich zu kurz kommt.
Sie haben keine Pause, heißt das?
Ja, so kann man das formulieren.
Selbst ein Busfahrer hat eine Pause, wenn er seine eine Tour fertig hat.
Das ist ja genau das Problem dabei. Wir hatten in der Vergangenheit auf europäischer Pilotenebene, muss ich jetzt sagen, immer wieder versucht, die entsprechenden Ruhezeitbedingungen anzupassen, beziehungsweise den Erfordernissen eines modernen Flugverkehrs anzupassen. Modern so zu verstehen, dass die Taktfrequenz eine wesentlich kürzere geworden ist, als es noch vor 40 Jahren der Fall war. Da sind wir von einem Punkt zum nächsten geflogen, hatten anderthalb Stunden Bodenzeit und dann ging es weiter. Das ist heute nicht mehr. Sie kommen an und so wie ich eben eingangs sagte, der Flieger verdient nur dann Geld, wenn er in der Luft ist und Passagiere von A nach B befördert. Dem hat sich der Mensch unterzuordnen und genau das ist das eigentliche Problem dabei.
Dass Sie als Freiberufler beschäftigt waren, dann bei dem Billigflieger im Unterschied zur Lufthansa, wo Sie fest angestellt waren, hat das einen Unterschied noch zusätzlich ausgemacht?
Allemal. Wenn Sie heute mit der Gewissheit einer sozialen Absicherung natürlich fliegen, gehen Sie ganz anders und entspannter zu Werke. Ich habe es leider bei den Billigfliegern auch erlebt, dass Leute mit, ich sag's mal, angeschlagene Gesundheit, die waren nicht richtig krank, aber leicht angeschlagen, doch zum Dienst erschienen sind, weil die Konsequenzen finanzieller Natur nicht zu unterschätzen sind. Das muss man einfach mal so sagen. Und hier kommt etwas zum Tragen. Ryanair ist ein irischer Carrier, der nach dortigen Regeln fliegt. Die Firmen, die beiden, mit denen ich hier in Deutschland geflogen bin, fliegen nach deutschen Regeln. Die sind schon mal grundsätzlich unterschiedlich.
Besser?
Aus Sicht des Piloten ja.
Also noch schlechter bei Ryanair kann man jetzt dann daraus ziehen. Haben Sie das Ganze als einen Verfall Ihres Berufs empfunden, was da in den letzten Jahren passiert ist?
Ich würde das Wort Verfall nicht benutzen. Ich würde sagen, eine dramatische Veränderung. Wenn wir zurückgehen, gedanklich ins letzte Jahrhundert, in die 50er, 60er und auch noch 70er Jahre, da habe ich angefangen zu fliegen und hat den Stand des Kapitäns dort beobachtet, das war Herrscher aller Reußen. Sein Wort war Gesetz an Bord, auch gegenüber dem Bodenpersonal. Und vergleichen das mit dem, was heute ist, dann ist die Palette der Anforderungen wesentlich höher geworden. Sie sind von einem reinen Flieger, sage ich jetzt mal, zu einem Manager der Luftfahrt geworden. Manager insofern zu betrachten, dass sie auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Maschine, egal ob bei Lufthansa oder woanders auch, von A nach B zu transportieren haben. Oftmals wird dann das zweite Aspekt, und das ist der eigentlich wichtigste, die Sicherheit hinten runterfallen gelassen. Dann fliegt man halt eben mal mit einem, ich sag salopp mal, einem Generator weniger. Man hat ja noch zwei.
Das habe ich schon vermutet. Alexander Remmler, Flugkapitän im Ruhestand. Und deshalb waren das die offenen Worte. Recht herzlichen Dank. Am Telefon jetzt Christoph Brützel, Professor für Luftfahrtmanagement an der Hochschule Bad Honnef. Guten Tag.
Guten Tag.
Von Ihnen konnte man in letzter Zeit mehrere Veröffentlichungen über die Veränderung des Berufsbildes des Piloten lesen. Tenor, die Airlines bilden nicht mehr aus. Das ist ein Punkt, den ich mir rausgepickt habe. Heißt das, die Piloten müssen ihre Ausbildung selbst finanzieren?
Ja, genau, das heißt das. Also von den Anfangszeiten, von denen der Kapitän Remmler eben da gesprochen hat, da waren die nationalen Fluggesellschaften eigentlich die einzigen, die große Verkehrsflugzeuge bewegt haben. Und die haben dann ihre Nachwuchspiloten auch alle selber ausgebildet, weil es gab gar keinen Markt für Flugschulen, die derartige Piloten ausbildeten.
Das sind aber dann zwei Dinge. Die Airline gibt die Qualifikation ihres eigenen Personals aus der Hand. Und der Pilot ist ja wahrscheinlich am Ende seiner Ausbildung verschuldet und muss ganz dringend Geld verdienen, oder?
Ja, das sind sicherlich zwei Dinge, dass eben das zunächst mal mit der Liberalisierung und mit dem Aufkommen privater Fluggesellschaften in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Schulung der Piloten nicht mehr notwendig Sache derjenigen war, die die Piloten dann einsetzen wollten. Und private Fluggesellschaften haben von Anfang an auf Piloten zugegriffen, die vorher eben bei nationalen Fluggesellschaften, bei Netzcarriern ausgebildet worden waren oder eben auch bei Flugschulen, die dann seinerzeit, privaten Flugschulen, die aufgekommen sind und die damals schon Piloten dann auch gegen Geld ausgebildet haben. Und sukzessive haben sich dann auch die Netzcarrier, die nationalen Fluggesellschaften, von ihrer Pilotenausbildung, sag ich mal, als Bestandteil ihrer, als notwendigen Bestandteil getrennt. Die Lufthansa Fliegerschule, die ganz früher mal eine Abteilung der Lufthansa war, die Nachwuchspiloten angestellt hat, die wurde zunächst in eine eigenständige Gesellschaft gebracht. Und dann wurde eben sukzessive das Training auch denjenigen, die Piloten werden wollten, belastet. Und die Lufthansa hat dann über lange Jahre noch den Pilotenschulern bei der Einstellung bei der Flugschule schon bei der Lufthansa auch eingestellt. Aber das wurde auch sukzessive aufgelöst und im letzten Jahr ist die Lufthansa, man kann fast sagen, als eine der letzten nationalen Fluggesellschaften dann dazu übergegangen und hat gesagt, wenn jemand in der Lufthansa-Fliegerschule oder in der Fliegerschule der Lufthansa-Gruppe Pilot wird, dann kann er sich da dazu ausbilden lassen, aber das heißt nicht, dass er damit schon bei Lufthansa angestellt
ist. Ich habe gesagt, die Airlines geben was aus der Hand, nämlich die Qualifikation ihres Personals. Die Piloten geben aber auch etwas aus der Hand oder es ist ihnen aus der Hand genommen worden, nämlich letztlich das Ruder. Wir haben es ja eben schon gehört, die Überwachungsaufgaben an Bord sind gewachsen. Der Bordcomputer übernimmt aber auch vieles oder man muss mit ihm arbeiten. Werden die Piloten im Berufsbild digitalisiert sozusagen zu Überwachern von Computern und die Computer machen die Arbeit?
Das kann man kurz gefasst so sagen. Wir haben ja eben von dem Kapitän Remmler gehört, dass als er angefangen hat bei der Lufthansa, der Pilot das Flugzeug tatsächlich eben auch händisch mit der Hand geflogen hat. Dass aber dann mit dem Aufkommen der Flight Management Computer und der Automatisierung der Pilot sich sukzessive über die Jahre immer stärker dahingehend entwickelt hat, dass er den Flug überwacht. Und die Programmierung dieser Flugmanagement-Computer im Sinne eines Flugplans, der dann abgeflogen wird, die erfolgt ja nicht durch den Piloten selbst, sondern die erfolgt durch das Bodenpersonal. Der Flugplan muss ja auch mit der Flugsicherung abgestimmt werden und. Das heißt, der Flugmanagement-Computer führt einen Flug aus, der ihm nicht Stück für Stück vom Piloten vorgegeben wird, sondern der ja schon programmiert ist. Und insofern kommt dem Piloten dann zumindest im Cruise, also im Streckenflug, im Wesentlichen eine Überwachungsfunktion zu. Und das, was er praktisch heute noch von Hand fliegt, ist der Start und die Landung.
Wenn die Piloten jetzt, wie wir es eben schon gehört haben von Kapitän Remmler, wenn die Piloten quasi von Punkt zu Punkt fliegen bei den Billigfliegern, dann sind die ja auch vergleichbar mit einem Lokführer bei der Bahn, oder? Der fährt auch nach Hamburg und dann dreht er den Zug rum, wie wir es gehört haben, und fährt wieder zurück. Zwischendrin muss der noch schnell gesäubert werden, wofür er Gott sei Dank nicht selber zuständig ist bei den Lokführern. Also kann man sagen, man kann das vom Berufsbild, passt sich das immer mehr an?
Also da muss man sagen, einerseits, wenn man jetzt die Strecken sieht, dann passt sich das Berufsbild möglicherweise nicht einem Lokführer an, sondern früher ist der Pilot auf Dienstreise gewesen mit dem Flugzeug und ist eben von seinem Einsatzort da war er am Abend nicht wieder zu Hause, sondern dann war er irgendwo auf einer Station und am nächsten Tag ist er woanders hingeflogen oder am übernächsten und irgendwann war er wieder zu Hause. Das war das klassische Einsatzbild bei den Netzcarriern. Bei den Low-Cost-Carriern sind aber die Heimatbasen und die Anstellungsorte sehr dezentral. Bei Ryanair gibt es weit über 80 Heimatbasen für Piloten und da fliegen die dann eben in der Tat nur immer hin und zurück. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Damit werden sie nicht zu Lokführern, weil auch Lokführer bei Deutschen Bahn sind ja abends nicht wieder zu Hause.
Nicht unbedingt.
Ja, also das ist insofern ist das kein Vergleich. Und vom Flugbild her ist es immer noch so, dass der Lokführer sich auf dem Gleis bewegt und im Grunde genommen die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs steuert, während ein Flugzeug immer im dreidimensionalen Raum ist, bewegt werden muss. Und da liegen ja doch nun andere Steuerungsanforderungen vor, als wenn man eine Lokomotive beschleunigt oder abbremst.
Christoph Brützel, Professor für Luftfahrtmanagement an der Hochschule Bad Honnef, recht herzlichen Dank. Abgehoben, der Luftkampf, der Billigflieger, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es wieder mit Antoine de Saint-Exupérys Nachtflug.
Er erhob sich nach und nach in dem Brunnenschacht, der sich über ihm geöffnet hatte und sich unter ihm wieder schloss. Und die Wolken verloren, je höher er stieg, ihre schmutzige Düsternis, glitten wie immer reinere und weißere Wogen auf ihn zu. Fabien tauchte empor. Staunen überwältigte ihn. Die Helligkeit war so, dass sie ihn blendete. Er musste sekundenlang die Augen schließen. Er hätte nie zuvor geglaubt, dass Wolken bei Nacht blenden könnten. Aber der volle Mond und alle Sternbilder verwandelten sie in ein gleißendes Meer. Das Flugzeug war mit einem Schlage, mit der Sekunde, in der es hervortauchte, in eine Stille geraten, die wie ein Wunder schien. Nicht eine Luftschwankung hob oder senkte es. Wie eine Barke, die die Mole passiert, glitt es in stille Gewässer. Es war Fabien zumute, als sei er in Zaubersphären geraten. Denn alles wurde leuchtend. Seine Hände, seine Kleider, seine Tragdecks. Und das Licht kam nicht von den Gestirnen herab, sondern löste sich unter ihm und rings um ihn her aus dieser weißen Fülle. Eine Milch von Licht floss und schwamm allenthalben, in der das Flugzeug badete. Fabien sah sich um und sah, dass der Funker lächelte. »Besser hier«, schrie er. Aber die Stimme verlor sich im Dröhnen des Flugs. Lächeln war die einzige Verständigung. 1000 schwarze Arme hatten ihn freigegeben. Man hatte ihm die Fesseln gelöst, wie einem Gefangenen, den man für eine letzte Weile allein unter Blumen spazieren lässt.
Abgehoben, der Luftkampf, der Billigflieger, der Tag in HR2 Kultur. Wie war das eigentlich? Muss man jetzt bei Ryanair zahlen, wenn man während des Flugs mal auf die Toilette muss? Oder war das nur mal in Erwägung gezogen worden? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das Fliegen mit den Billigfliegern nicht so billig wie die Tickets. Es gibt jede Menge Zusatzkosten. Wer es einmal ausprobiert hat, kann davon erzählen. Der Kollege Ulrich Sonnenschein kann eine lange Geschichte erzählen von Ryanair. Er gehörte nämlich zu den ersten Fluggästen der Airline.
In den späten 80er Jahren lebte ich in Irland. Damals war Fliegen noch teuer. Ich überlegte mehrfach, ob die lange Zugfahrt mit zwei Fähren nicht doch sinnvoll wäre. In dieser Zeit startete eine neue Airline zwischen Dublin und London, preisgünstig, mit gutem Service und freundlichen Mitarbeitern. Ryanair hieß das Familienunternehmen von Tony Ryan und bot sich zumindest für die Hälfte der Strecke von Dublin nach Düsseldorf an. Aer Lingus und British Airways teilten sich den Markt, die Strecken waren begrenzt und das Geschäftsmodell zweifelhaft. Jahre später, ich lebte längst wieder in Deutschland, kam mir Ryanair erneut unter. Diesmal allerdings nicht mehr als Transit zwischen den britischen Inseln, sondern mit einem breiten europäischen Angebot von einem Flugplatz, der sich Frankfurt-Hahn nannte, der aber von Frankfurt fast so weit entfernt ist wie Stuttgart und sich als Stützpunkt der Flotte von Ryanair auswies. Mit dem guten irischen Gefühl buchte ich einen Flug von Frankfurt-Hahn nach London, der alles in allem 13 Stunden dauerte. Mit dem Auto wäre ich genauso schnell gewesen. Aber günstig war das Fliegen mit Ryanair und der Mensch ist vergesslich, also wurde ich trotz leidvoller Erfahrungen rückfällig. Wiederum Jahre später buchte ich einen Flug nach Thessaloniki. Keine Extras, das wusste ich inzwischen, also vorher satt essen, eine Flasche Wasser hinter der Sicherheitskontrolle kaufen und einfach billig aussitzen, was bei anderen Airlines viel Geld kostet. Doch wer mit Ryanair fliegt, der sollte sich darauf verstehen, Kleingedrucktes zu lesen. Keine einzige Information ist überflüssig. So zahlt man zum Beispiel extra für ein aufzugebendes Gepäckstück. Klar, das machen viele, aber bei der Wahl des Sitzplatzes zahlt man nicht nur für einen Platz mit Beinfreiheit, die anderen sind tatsächlich für eine Durchschnittsgröße von 1,70 gemacht, sondern auch noch für einen frühen Check-in. Und das bietet sich an, will man neben der mitreisenden fünfjährigen Tochter sitzen. Boarding Pass online, das ist beim Hinflug praktisch und jedem zu empfehlen. Doch beim Rückflug, wenn sich kein Drucker in dem kleinen griechischen Hotelzimmer befindet und der am Empfang gerade nicht geht, dann kommt es zu einer letzten Überraschung. Will man den Boarding Pass am Flughafen abholen, zahlt man 50 Euro. Der ganze Flug hat kaum mehr gekostet. Und nun habe ich doch wieder Ryanair gebucht. Nach Malaga diesmal, einfach weil der Flug unschlagbar billig war. Noch ist er nicht unter den vielen Streichungen, aber etwas bange ist mir schon. Und da habe ich noch gar nicht über die Sicherheit der Flugzeuge nachgedacht.
Ulrich Sonnenschein über seine Erfahrungen mit den Billigfliegern. Und am Telefon jetzt Dietrich Brockhagen, Geschäftsführer der Umweltorganisation Atmosphäre. Guten Tag, Herr Brockhagen.
Guten Tag.
Sie verkaufen den Fluggästen gutes Gewissen, nämlich eine Kompensation des Schadens, den sie in der Atmosphäre, in der Umwelt durch das Fliegen verursachen. Wie funktioniert das?
Naja, ob ich denen ein gutes Gewissen verkaufe, da kann man auch geteilter Meinung sein, aber ich verkaufe denen die Kompensation. Und das funktioniert so, wenn sie einen Flug getätigt haben und dabei auch eine bestimmte Menge an CO2 emittiert haben, dann können sie uns einen Geldbetrag überweisen, mit dem wir dann genau wieder diese Menge an CO2 einsparen in Projekten, zum Beispiel mit erneuerbaren Energien in Entwicklungsländern. Und damit ist dann dieser Klimaschaden zumindest auf einer bestimmten Ebene für die Erdatmosphäre ausgeglichen.
Das heißt, Sie investieren in Projekte, wo CO2 eingespart wird und lassen sich dafür subventionieren von den Fluggästen.
Ganz genau.
Fliegen ist aber dennoch die umweltschädlichste Form der Fortbewegung. Da sind wir uns irgendwie einig, oder?
Auf den meisten Strecken ja.
Allein was den Kerosinverbrauch angeht, wird man kaum ein Auto finden, mit dem man so viel Sprit verbrauchen kann wie jeder einzelne Passagier in einem Flugzeug. Dazu findet das Ganze in sehr empfindlichen Schichten der Atmosphäre statt, wo die Schadstoffe und das CO2 gleich da sind, wo sie am meisten Schaden anrichten können. Kann man das am Boden, so wie Sie das eben gesagt haben, durch erneuerbare Energieprojekte zum Beispiel oder Regenwaldprojekte überhaupt kompensieren?
Nein, nicht direkt. Also der Kondensstreifen am Himmel, der insgesamt das Klima erwärmt, der verschwindet ja nicht, bloß weil wir jetzt in Indien mit einer Biogasanlage erneuerbaren Strom herstellen und damit eben Kohlestrom vermeiden. Aber die Klimawirkung des Kondensstreifens kann man ja umrechnen in eine äquivalente Menge an CO2, die zu der gleichen Erwärmungswirkung für das Klima führen würde. Und diese Menge an CO2, die kann man sehr wohl einsparen.
Und jetzt kommen wir mal zu den Billigfliegern. Wenn der Kollege, den wir eben gehört haben, jetzt mit Ryanair für unter 50 Euro von Frankfurt nach Malaga und zurückfliegt, was müsste er bei Ihnen bezahlen, um das zu kompensieren?
Frankfurt, Malaga und zurück, das müssten so ungefähr knapp eine Tonne CO2, also Klimawirkung sein, alle Effekte inklusive Kondensstreifen inbegriffen, ungefähr eine Tonne CO2 insgesamt. Und er müsste bei uns dafür 20 Euro bezahlen, damit wir die an anderer Stelle wieder einsparen können.
Nun ist das bei Ryanair und den anderen Billigfliegern nur deshalb so billig, weil der Luftverkehr nicht nur die schmutzigste Fortbewegungsform ist, sondern auch eine hochsubventionierte Form. Das schaffen Sie aber nicht ab durch Ihre Kompensation.
Nein, also wir kompensieren ja nicht nur, sondern wir haben auch die Stufen vermeiden und reduzieren vorgelagert. Und das tun wir zum Beispiel, indem wir einmal im Jahr einen Index veröffentlichen, den sogenannten Airline-Index, der steht dann auch in allen Zeitungen. Das ist eine Rangliste der Fluggesellschaften, sortiert nach ihrer Klimafreundlichkeit bzw. Sauberkeit. Das heißt, die sauberste Airline von denen steht oben, die dreckigste steht unten. Und da haben wir extra in diesem Ranking die Billigflieger rausgenommen, weil das Bild komplett verzerrt würde. Billigflieger sind genauso effizient oder ineffizient wie andere Airlines auch, aber sie werden eben häufig mit Steuergeldern subventioniert und das bedeutet, dass letztlich hier Flüge zustande kommen und Menschen ins Flugzeug steigen, die das sonst gar nicht tun würden, nur weil eben jetzt der Markt durch die Subventionen verzerrt ist.
Wer zahlt denn diese Subventionen? Wie funktioniert das?
Das funktioniert so, dass eine Fluggesellschaft, jetzt wie Ryanair, an bestimmten Flughäfen sagt, sie wollen Werbekampagnen finanziert haben. Sie wollen irgendwie Landegelder zu besseren Konditionen bekommen.
Das haben wir gerade in Frankfurt erlebt, ja.
Genau, sie wollen die Piloten kostenlos in Hotels im Umland untergebracht wissen und so weiter. Sie wollen, die Infrastruktur vor Ort muss irgendwie ausgebaut werden. Sonst komme ich nicht. Ein Ryanair kommt nicht, wenn es nur um ein paar tausend Passagiere kommt. Da müssen vielleicht neue Parkplätze gebaut werden und so weiter. Und das hat es alles in der Vergangenheit gegeben und gibt es auch immer noch. Und dafür zahlen letztlich dann die Anteilseigner der Flughäfen. Die sind gerade bei den Regionalflughäfen eben oft die Kommunen und die Städte. Und das heißt, das ist direkt Steuergeld, was an anderer Stelle fehlt für Kindertagesstätten, für Schulen und so weiter.
Aber ich meine, die Infrastruktur, also die Autobahn zum Flughafen, die haben wir ja sowieso bezahlt. Und die S-Bahn zum Flughafen bezahlen auch wir. Also das sind ja alles Steuergelder, auch für die anderen Fluglinien.
Ja, das ist auch nur ein kleiner Teil. Eben wenn jetzt Ryanair kommt, dann müssen eben, was weiß ich, noch zusätzliche Parkplätze gebaut werden. Aber Sie haben recht, die S-Bahn zähle ich jetzt nicht dazu und die Autobahn auch nicht.
Da Ryanair inzwischen die größte Fluglinie Europas ist und die meisten Passagiere transportiert und da dieser Sektor des Luftverkehrs offenbar noch wächst und da es, wie wir ja eben gerade von dem Kollegen gehört haben, immer ums Geld geht, ist das doch eigentlich ein Sektor, der an Ihnen vorbeifliegt oder an dieser Kompensation vorbeifliegt. Wahrscheinlich haben Sie eher Leute aus dem Business, die an Atmosphärkompensationsgelder bezahlen, oder?
Ja, wir haben auch Privatpersonen, aber es ist völlig richtig. Also diejenigen, die die Billigflieger nutzen, die machen das eben preisgetrieben und die wollen natürlich nicht noch das, was sie jetzt gerade beim Handgepäck und überhaupt beim Preisvergleich mit den anderen Airlines gespart haben, dann bei uns wieder für den Klimaschutz draufzahlen.
Das heißt, das fliegt an Ihnen vorbei.
Genau, das fliegt an uns vorbei.
Dietrich Brockhagen, Geschäftsführer der Umweltorganisation Atmosphäre. Vielen Dank. Abgehoben, der Luftkampf der Billigflieger, der Tag in HR2 Kultur. Ryanair ist längst nicht mehr allein auf dem Markt der Billigflieger. Heute haben gestandene Airlines ihre eigenen Billiglinien und zusätzlich gibt es immer mehr neu zugewachsene Konkurrenz. Einige sind schon wieder pleite, wie Air Berlin, andere wachsen nach und machen dem König der Billigflieger Ryanair Konkurrenz. Die Spirale scheint unaufhaltsam nicht nach oben, sondern nach unten zu wandern. Die Spirale nämlich, was die billigeren Tickets, die noch schlechtere Bezahlung des Personals, auch der Piloten angeht. Damit ist Ryanair groß geworden und noch immer der Größte. Stefanie Pieper nochmal.
Book now from just $9.99.
Tickets für 9,99 Euro und dafür fliegen ohne Schnickschnack. Das ist das Erfolgsrezept von Ryanair. Billig, 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 die oberste Devise. Niemand verkörpert diese Philosophie so wie Michael O'Leary, das Enfant terrible der Luftfahrtbranche und seit mehr als 25 Jahren Boss von Ryanair.
Probably a little bit of an obsession on my part for.
Ich gebe zu, ich habe eine Obsession. Wir müssen größer sein, schneller sein, günstiger sein als alle anderen. Ich will die Tarife einfach immer weiter drücken.
Seit den 90er Jahren jagt Ryanair, British Airways, Lufthansa und Co. Angst und Schrecken ein, erobert ein europäisches Land nach dem anderen und treibt damit die etablierten Carrier, die lange unter hohen Kosten litten, vor sich her. O'Leary dagegen ist ein Sparfuchs und steht dazu, wie Siobhan Creighton analysiert, Autorin von Ryanair, The Full Story.
Anfangs haben die traditionellen Fluggesellschaften die Iren als einen lästigen neuen Spieler belächelt. Jemand, der viel Lärm macht, der ab und zu Tickets zum Schnäppchenpreis anbietet, mehr nicht. Es hat eine Weile gedauert, bis sie gecheckt haben, das ist ein Geschäftsmodell.
Inzwischen ist den Großen das Lachen vergangen, denn Ryanair wächst und wächst, war im vergangenen Jahr mit 117 Millionen Passagieren die größte Fluggesellschaft Europas und verdiente unter dem Strich mehr als 1,5 Milliarden Euro. Dass O'Leary kein Freund der Gewerkschaften ist, dass viele Piloten selbstständig und nicht angestellt sind, dass die angeflogenen Airports teils fernab der Städte liegen, all das ist den meisten Kunden wohl egal. Hauptsache, sie können innerhalb Europas zum Spottpreis von A nach B fliegen. Der Service war allerdings irgendwann so mies, dass es selbst dem nicht zimperlichen O'Leary zu bunt wurde. Der Manager gelobte Besserung, damit Reisende nicht länger davon abgehalten werden, mit Ryanair zu fliegen.
How do we eliminate those things that piss people off when they're flying with us?
Es folgte eine Schamoffensive. Die Internetseite ist heute übersichtlicher, im Flieger gibt's feste Plätze und ein zweites Stück Handgepäck ist erlaubt. Damit wollte Ryanair nicht zuletzt Geschäftsreisende ansprechen. Doch nun kratzen die Dienstplanturbulenzen am gerade etwas aufpolierten Image. Dutzende Flüge täglich fallen aus, weil Piloten fehlen. Über diese Personalknappheit wundert sich der Luftfahrtberater Chris Terry indes nicht.
Das Wachstum auf der Kurzstrecke kommt durch die Low-Cost-Carrier und die brauchen für ihre vielen neuen Flugzeuge Piloten. Norwegian Air expandiert in Dublin, andere anderswo. Der Wettbewerb um die Piloten verschärft sich damit und manche verlassen dann eben Ryanair und gehen dahin, wo sie neue Möglichkeiten sehen.
Auch das jüngste Debakel wird aber wohl nichts daran ändern, dass bei der börsennotierten Ryanair im Cockpit und am Steuer weiter Michael O'Leary sitzt.
Stefanie Pieper aus London und am Telefon Volker Tomalla, lange Jahre Chefredakteur der altehrwürdigen Fachzeitschrift Flugrevue, 1956 gegründet, als die bundesdeutsche Lufthansa gerade mal 3 Jahre alt war und sich noch niemand ausmalen konnte, dass Fliegen einmal billig sein wird wie Busfahren. Jetzt Chefredakteur, Nomen est omen, der Internetplattform aerobus.de. Guten Tag, Herr Tomalla.
Guten Tag, Sven.
Schauen wir mal ein wenig in die Zukunft. Was passiert, wenn Ryanair nicht nur Air Berlin überlebt, sondern auch die restlichen Billigkonkurrenz? Wenn ich das mal vergleichen darf, auch wenn der Vergleiche immer hinken, mit dem Dumping-Konkurrenzkampf der Lebensmitteldiscounter in Großbritannien. Ab dem Zeitpunkt, als dort nur noch 2 große Ketten übrig waren, zahlten die Briten die höchsten Lebensmittelpreise in Europa. Kann das auch die Zukunft des Luftverkehrs sein?
Das kann so sein. In dem Augenblick, wo eine monopolähnliche Situation oder eine Duopol-Situation entsteht, werden die Preise wieder steigen. Denn ganz klar, es sind profitorientierte Unternehmen und Ryanair ganz klar auch. Die werden die Preise dann nach oben treiben in dem Augenblick, wo sie allein dastehen.
Kann das denn passieren, dass wirklich, sagen wir mal 2 oder 4 da wirklich nur überbleiben?
Ja, das ist ein absolut realistisches Szenario, denn niemand beherrscht Billigfliegen so gut wie Ryanair zurzeit. Und man sieht es bei Air Berlin, wenn man nicht ein ganz klar abgegrenztes Geschäftsmodell hat, dann wird man den Weg in die Insolvenz gehen. Und das kann mehreren Billigfluggesellschaften in Europa durchaus passieren.
Auch denen, die jetzt gerade wachsen, wie Norwegian, was wir gerade gehört haben.
Ja, Norwegian hat auch ein Problem. Die suchen Piloten zurzeit, weil sie eben sehr stark wachsen. Aber in dem Augenblick, wo ein Pilotenmangel entsteht, und das sieht momentan so aus, dass ein Pilotenmangel entsteht, da werden die auf jeden Fall drum kämpfen müssen, und dann werden um die Piloten kämpfen müssen, werden sich plötzlich auch mit Gewerkschaften einigen müssen und werden Gewerkschaften zulassen müssen. Die Personalkosten werden steigen und die Margen werden sinken, und dann wird es für einige Wettbewerber durchaus knapp.
Wir haben viel jetzt in der Sendung vom Imageverfall des Pilotenberufs gehört und davon, dass der Pilot immer mehr Aufgaben aufgedrückt bekommt rund ums Fliegen, also nicht mehr nur das Flugzeug steuert, sondern programmiert und sich um das Gepäck kümmert, um die Beladung, das alles mitberechnen muss und so weiter und so weiter. Das heißt, jetzt könnte es passieren, dass der Pilotenberuf wieder aufgewertet wird und die wieder ein bisschen besser verdienen und es wieder weniger Freiberufler, mehr Festangestellte gibt?
Ich glaube nicht, dass die Fluggesellschaften in die Richtung gehen, dass sie mehr festangestellte Piloten bringen. Das würden Unternehmen wie Ryanair oder Norwegian überhaupt nicht schaffen. Das Geschäftsmodell gibt es nicht her. Aber der Pilotenberuf hat seinen Glamour verloren. Und um den Pilotenberuf wieder attraktiver zu machen, müsste man einige der jetzt eingeleiteten Maßnahmen zurückdrehen. Und das wird sehr schwer.
Und wie geht es technisch weiter? Schon jetzt ist es so, dass der Bordcomputer entscheidet, ob das, was der Pilot gerade an Eingriff versucht, sinnvoll ist. Also bei Airbus ist das zum Beispiel so. Braucht es da in der Zukunft überhaupt noch Piloten?
Ja, man braucht auf jeden Fall einen Piloten. Ein Pilot ist die beste Sicherheitseinrichtung in jedem Flugzeug. Zwei Piloten, die auch heute noch vorgeschrieben sind und für mich in absehbarer Zukunft auch noch vorgeschrieben sein werden, sind einfach auch ein Mittel, was die Passagiere überhaupt im Flugzeug hält oder überhaupt dazu bringt, einzusteigen. Ich glaube, dass mental die meisten Menschen, die heute reisen, nicht wünschen, mit einem Flugzeug transportiert zu werden, das keinen Piloten vorne hat.
Obwohl es technisch, also ich sag's mal andersrum, wir reden derzeit, weil internationale Automobilausstellung in Frankfurt ist, sehr, sehr viel über das autonome Fahren auf den Straßen. Dabei sind wir dem autonomen Fliegen in der Luft eigentlich viel näher, oder?
Das ist absolut richtig. Autonomes Fliegen gibt es heute schon. Im militärischen Bereich sind sehr viele Drohnen unterwegs, die auch autonom ihre Aufgaben durchführen. Da ist der Mensch nur noch als Fernsteuerung am letzten Drücker. Aber ansonsten übernehmen die viele Missionen einfach vollautomatisch. Ein vollautomatisches Flugzeug heute zu entwickeln, ist überhaupt gar kein Problem. Und es ist auch im militärischen Bereich schon Realität.
Aber wir beide würden nicht einsteigen wahrscheinlich, oder?
Ich würde definitiv nicht einsteigen. Ich finde es nach wie vor sinnvoll, dass dort ein Mensch drin ist und zwei Menschen vorne drin sitzen im Cockpit und auch die Möglichkeit haben, steuernd einzugreifen.
Also wir verlassen uns dann doch wieder lieber auf den Piloten, auch wenn das Image des Piloten ein angekratztes ist.
Absolut. Ich bin selber fliegerisch aktiv. Und ich würde in kein Flugzeug einsteigen, bei dem kein Pilot vorne drin sitzt.
Sagt Volker Tomalla, der Chefredakteur von aerobus.de. Recht herzlichen Dank. Abgehoben, der Luftkampf der Billigflieger. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns jetzt gleich nach der Sendung nachhören, wenn wir das Ganze online gestellt haben, unter www.hr2kultur.de. Dann den Podcast vom Tag suchen und finden natürlich auch. Und ich sage Tschüss, Florian Schwinn war am Mikrofon. Morgen an dieser Stelle Oliver Glab.